Gott, danke, dass du jetzt da bist. Danke, ja, dass du uns irgendwie so ein Thema aufs Herz gelegt hast. Danke, ja, dass du mir Gedanken geschenkt hast. Und ich lade dich jetzt ein, wirklich nur das auszusprechen durch mich, was du sagen willst. Und ich lade dich ein, dass du alle Ohren wirklich aufsperrst und ja, dass du heute wirkst. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Danke, Papa. Amen. Ja. Wir stecken voll in der Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt You Make Me Brave oder wie der Jens das letzte Mal gesagt hat, du machst mich mutig. Und ja, ich habe für mich mal so drüber nachgedacht, was bedeutet eigentlich Mut, und für einen Mann ist das immer relativ einfach zu erklären. Man hat ein Auto mit 50 PS, daneben steht ein Auto mit 250 PS. Und dann ist es doch nicht so leicht, das zu erklären, weil wenn man da ein Rennen fahren will, ist es zum einen mutig, in dem Auto zu sitzen mit den 250 PS, weil manchmal verliert man da ganz schön die Kontrolle. Es ist aber auch irgendwie mutig, in einem Auto mit 50 PS zu sitzen, weil du eigentlich weißt, dass du gar keine Chance hast. Und ja, mit vielleicht auch Übermut das irgendwie hinzukriegen. Ja, und das ist so, das hat mich irgendwie, für mich das so einfach mich beschäftigt, dass man das gar nicht so richtig sagen kann. Ich mache das dann immer gern, ich frage immer die Quelle, die völlig zuverlässig ist, Wikipedia. Was steht dort zu Mut? Und ja, da steht, Mut oder auch Wagemut oder Beherztheit bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation sich zu begeben. Das klingt erstmal so ein bisschen abgefahren. Im Grunde heißt es für uns irgendwie, wir sind so typisch europäisch, wir machen alles mit unserem Verstand, wir brauchen immer ein paar Sicherheiten und ja, wir haben meistens noch eine Sicherheit für die Sicherheit, dass wenn die Sicherheit mal misslingt, dass wir trotzdem noch irgendwie so auf sicheren Beinen stehen. Und ja, Mut ist eigentlich die Sicherheit mal abzulegen. Bei Wikipedia steht weiter, dass ja, es verschiedene aktive Sachen gibt, die man da tun kann. Also je nachdem, wo oder was dir vielleicht auch Angst macht oder so. Da stand zum Beispiel der Sprung vom 5-Meter-Turm. Manche lachen da jetzt, andere denken, ich würde vielleicht erstmal mit dem Dreier anfangen oder vielleicht auch nur vom Meterbrett erstmal runterspringen. Oder vielleicht auch manchmal was zu lassen, was einem schadet. Also wo man weiß, dass das eigentlich nicht gut ist, das einfach mal wegzulassen. Ich glaube, das ist auch Mut. Und ich glaube, wir vergessen das auch manchmal so, ja, dass Sachen einfach auch mal hinterfragt werden können. Und ja, ich für mich habe heute so gedacht, dass ich mich selber und auch euch einfach so einladen will, mal über unsere Begrenztheit nachzudenken, einfach wirklich zu sagen, wo fehlt mir manchmal der Mut, wo sind vielleicht auch meine Sicherheiten und ja, wie kann Gott da wirken? Wir haben uns so vorgestellt, dass wir in der Predigtreihe so das Buch Richter behandeln, und wir hatten jetzt schon mal den Simson so behandelt, und ich will heute mal über den Gideon sprechen. Wir befinden uns da quasi irgendwo in Richter 6 bis 8, also das sind quasi drei Kapitel. Ich will das gar nicht so vorlesen, weil ich glaube, das wäre relativ langweilig. Ich versuche es kurz zusammenzufassen und ich hoffe einfach, dass ich es euch spannend rüberbringe. Genau. Also der Gideon, der ist quasi der Sohn von einem Joas. Das heißt, der kommt irgendwo aus so einem, also das ist jetzt quasi so ein bisschen die Vorgeschichte, der kommt aus dem Stamm Manasse, das heißt einer von Gottes Volk, Nachkomme von Jakob. Ja, da hat ein bisschen christliche Familiengeschichte oder jüdische Familiengeschichte gibt's da, und dort will ich einfach mal tiefer schauen. Da steht schon in Mose, dass dieser Stamm zum Beispiel, der hat 32.000 wehrfähige Männer, also das heißt so Krieger, so die Mutigen. Ja. Und ja, dann sind die durch die Wüste gewandert, und als die so durch die Wüste gewandert sind und dann damit fertig waren, also dann quasi in Gottes verheißenem Land angekommen sind, da waren es plötzlich schon 52.700 so wehrfähige Männer. Also das heißt, das könnte schon mal ein relativ großes Volk gewesen sein. Und wenn man das aber so vergleicht mit den restlichen Stämmen, die Gott sich da so auserwählt hat, ist es eigentlich trotzdem ein kleines, weil 52.000, da gab es auch welche mit knapp 80.000. Also es ist vielleicht nicht so dieses Wundervolk, wo man sagen könnte, na, mit denen kannst du richtig in den Krieg ziehen. Also nicht das 200 PS oder 250 PS Auto, sondern es ist vielleicht das mit 50. Genau. Und ja, die haben irgendwo so das Gebiet oberhalb von Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt oder vielleicht eine Bibel mit habt und einfach mal dort reingucken könnt, wie die Karte aussieht. Die haben so ein relativ großes Gebiet oberhalb von Jerusalem, was denen gehört. Und das ist eigentlich trotzdem komisch, weil das ist eigentlich ein zahlenmäßig kleines Volk. Und trotzdem haben die ein großes Land. Also da gibt es größere Völker, die haben kleinere Fläche. Und ja, wenn man so in die Geschichte reingeht, bei Richter generell und auch jetzt bei unserem dann so speziell, dann merkt man eigentlich, dass sich immer wieder so ein standardisierter Ablauf dort vollzieht. Also Gott ist da, alles ist gut, das läuft auch eine ganze Weile und dann wird einfach Gott vergessen. Also den lassen wir dann irgendwann, ach eigentlich geht mir es ja ganz gut, den lasse ich jetzt einfach mal ja links liegen, weil ich brauche ihn ja vielleicht gar nicht. Und ja, dann geht es so weiter und irgendwann wendet sich Gott dann halt von seinem Volk ab, also von dem Volk Israel mit seinen ganzen Unterstämmen. Und das geht so lange, bis die eigentlich dann richtig tief im Mist stecken und eigentlich nur noch nach Gott schreien und Gott hört meistens. Und ja, da habe ich so in dieser Bibelstelle gelesen und wo ich so was ich sagen will, da ist mir ein Querverweis aufgefallen, nämlich da geht es so zurück zu Mose und bei Mose in dem Querverweis geht es auch um Segen und Fluch. Und ich glaube, wenn, also das ist zumindest mir so wichtig geworden, dass wenn wir über Mut sprechen, dass wir damit irgendwo auch über Segen und Fluch reden. Also wenn wir mutig sind, was mit Gott zu tun, dann wird er das segnen. Wenn wir den Mut nicht haben, dann passiert das andersrum. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ja, irgendwie zieht sich so für mich auch die Predigtreihe der letzten Wochen, das zieht sich auch wirklich so, ja, für mich wie ein roter Faden durch. Und ja, ich lade euch einfach wirklich auch ein, da drüber nachzudenken, was du willst. Wo willst du stehen mit Gott? Willst du ja von Gott Segen? Willst du von Gott Freiheit? Dann lade ich dich ein, dann glaub einfach an Jesus Christus. Und wenn du nicht an Jesus Christus glauben willst, dann ist das automatisch auch irgendwie eine Entscheidung. Und für manche ist das ein mutiger Schritt, das zu tun. Und ich kann euch trotzdem nur einladen, das zu tun, weil es sich lohnt. Und ich will jetzt wirklich so in den Text reinkommen oder in diese Geschichte quasi, weil Gott das konkret auch bei dem Gideon macht. Also es ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so, das Volk hatte quasi wieder mal so eine gute Zeit. Die hatten 40 Jahre Ruhe, weil sie ihrem Gott hinterhergerannt sind, weil sie quasi mit Gott ihr Leben geführt haben. Und dann kurz drauf steht, und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Also wir sehen schon hier irgendwie so, dass das Volk, die entscheiden sich quasi mal für Segen, 40 Jahre Segen, und dann entscheiden die sich weg von Gott. Und Gott tut dort was. Und was tut er? Die Midianiter, das sind quasi ja, so ein Kriegsvolk, die kommen da eigentlich immer genau dann, ja, wenn es Ernte gibt, und mopsen denen dann einfach mal das Essen und nehmen auch gleich noch ja, die Ziegen mit und auch noch ja, die Schafe und die Rinder. Und im Grunde steht das Volk Israel ohne Essen da. Das ist eigentlich völlig blöd, aber ist halt so. Und so nach kurzer Zeit merken sie, naja, wenn die das immer mausen, dann habe ich Hunger. Also dann knurrt mir auch mal der Magen. Und ja, wenn der Magen knurrt, dann kann es durchaus passieren, dass ich dann auch mal merke, dass ich vielleicht den großen Gott, ja, dass der mir, oder dass ich merke, dass er mir fehlt. Es ist quasi eigentlich nicht das Beste, weil eigentlich sollte Gott immer fehlen, wenn du weit weg von ihm bist. Aber meistens fällt es uns auf, wenn es uns schlecht geht. Und ja, genau so ist es dort. Und ja, das Volk betet einfach zu Gott und sagt, du kannst doch kommen und das alles wieder gut machen. Und Gott kommt auch. Und Gott sagt, naja, erinnere dich doch mal, ich bin der Gott, der alles kann. Ich habe euch aus Ägypten geführt und ich habe euch auch den Hinweis gegeben, ja, dass ihr nicht den anderen Göttern hinterherrennen sollt. Wie gesagt, es funktioniert ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre. Und dann baut sich das Volk so seine Götter auf. Und ich glaube, genauso ist es auch in unserem Leben. Ich glaube, jeder ja, kennt in seinem Leben seine Götter, denen er hinterherrennt. Und es ist nicht immer unser großer Gott, sondern das sind Dinge, die materiell sind, das sind Dinge, ja, die uns nicht gut tun. Du kennst deine Götter. Du weißt, welche Rolle sie bei dir einnehmen und du weißt, ja, welche Rolle Gott bei dir einnehmen sollte. Und ich weiß das auch. Und trotzdem, ja, sind wir manchmal so weit weg von unserem, ja, vielleicht nicht sichtbaren Gott, aber trotzdem lebendigen Gott. Und wir suchen unsere Befriedigung oder was auch immer, ja, in den Dingen, die wir sehen können, die wir anfassen können. Und ja, ich merke da auch so bei mir, dass wenn ich die negative Entscheidung treffe, dass das nicht nur eine Entscheidung für mich ist, sondern dass das Auswirkungen ja auch auf mein Umfeld hat. Also das hat auch Auswirkungen ja auf meine Familie, auf meine Freunde. Und ich lade euch da wirklich ein, auch mal drüber nachzudenken, dass die Entscheidung, die ihr mit Gott trefft, dass die auch Auswirkungen hat, nicht nur auf dich konkret, sondern auch auf dein Umfeld. Und dann sind wir schon voll bei dem Gideon. Der Gideon, das ist quasi so ein kleiner Bauernsohn. Also, ja, niemand Großes, niemand Mutiges, niemand, der irgendwie besondere Fähigkeiten hat, kein Superheld. Und der sitzt irgendwo und trischt so das letzte bisschen Weizen, was da irgendwo rumgelegen hat. Also der versucht wirklich seinem Hunger irgendwie ja noch was abzuringen, hat dort ein bisschen Weizen gefunden und hofft, dass er damit vielleicht lange hinkommt. Und gefühlt, so wo ich das gelesen habe, habe ich festgestellt, dass er eigentlich ein Angsthase ist. Ein Angsthase, so ja wie ich oder wie du. Vielleicht auch ein Pessimist, auch so wie du oder ich. Und ja, und dann passiert irgendwie so das Wunder dort. Nämlich da kommt ein Engel. Und was macht der Gideon, wo der den Engel sieht? Der sagt, Gott hat mich verlassen. Er hat uns den Midianitern ausgeliefert und ja, alles das, was wir eigentlich von Gott erwarten, ist nicht da. Und ja, ich glaube, uns geht es da manchmal auch so. Wir wissen, was Gott schon für uns getan hat und trotzdem denken wir in dem Moment, dass es Gott nicht gibt oder dass Gott nicht helfen kann. Und wir beschränken Gott da in einer Sache, ja, wo wir eigentlich nur uns selber beschränken. Und der Engel sagt, Gideon, rette Israel mit deiner Kraft. Und er sagt, na Mensch, ich bin der Kleinste, ich bin der Schwächste, was soll ich da? Ich habe kaum Glauben, keine Hoffnung. Ich habe keine Soldaten, wie soll ich das machen? Die kommen, die haben mächtig viel Kraft und Gott, ich brauche von dir ein Zeichen. Und ja, da sagt Gott so ganz grob, du könntest für mich ein Tier schlachten und du könntest für mich ein Brot backen. Und ich habe für mich gedacht, das ist eigentlich völlig blöd. Du hast Hunger, du willst eigentlich ja deinen Mangel stillen. Und dann kommt Gott und sagt, naja, mach mir mal was zu essen. Was ist denn, wenn es doch kein Engel gewesen wäre, wenn es nur so ein Gauner gewesen wäre, der ja, vielleicht ein bisschen auf die Dummheit vom Gideon gehofft hätte und hätte gesagt, naja, den trickse ich jetzt mal aus, der macht mir was zu essen und dann bin ich wieder weg und dann hat er trotzdem nichts. Und was für mich hier fantastisch ist, Gideon hat den Mut, mal was Verrücktes zu tun. Er macht das Essen, obwohl er eigentlich am liebsten selber Hunger hat. Er gibt von dem Wenigen ab, was er eigentlich selber braucht. Und die Steffi hat es vorhin schon so gesagt, die eine Frau, die gibt quasi das, was sie alles hat. Wir geben manchmal von unserem Reichtum einen Bruchteil ab und denken, dass das mutig ist. Jesus segnet die Frau, die alles gibt. Ja, ich habe hier noch eigentlich so ganz viel geschrieben, aber das will ich gerade weglassen. Zumindest, was passiert dann mit dem Essen? Der Gideon, der soll das auf den Stein legen und dann kommt aus dem Stein ein Feuer und verzehrt dieses Essen. Also das Essen ist weg. Und mit dem Essen ist auch der Engel weg. Und dann? War es vielleicht doch falsch? Auf den Gott ja irgendwie zu hören? Und Gideon entscheidet sich anders. Gideon baut einen Altar und nennt den Yahweh Shalom. Also der Herr ist Friede, heißt das übersetzt. Und ja, das ist mutig, wirklich Dinge zu tun, die vielleicht in erster Linie erstmal keinen Sinn machen. Ich habe Hunger und gebe mein Essen weg. Der Engel ist weg und ich baue Gott trotzdem den Altar, der ihm zusteht. Die Geschichte mit Gideon geht weiter. Gideon sagt, Gott sagt Gideon, ja, ihr habt bei euch, und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum es euch so schlecht geht, ihr habt bei euch Götzen aufgebaut. Ihr habt den Götzen Baal und dann habt ihr noch so ein Standbild von so einer Aschera und die haust du um. Das heißt, was tut Gideon? Der soll quasi sein eigenes Volk, also seine eigenen Leute, die alle so rings um ihn rum sind, was seine Kumpels sind, seine Freunde, vielleicht auch die Freunde der Eltern und so, die soll er quasi enttäuschen. Weil die rennen alle zu den Göttern und der soll die plötzlich umschmeißen. Also du bist quasi eigentlich in der blödesten Situation, die es überhaupt gibt, weil du tust das, was eigentlich keinen Sinn macht. Du verärgerst alle. Gideon hat auch ein bisschen Schiss und das ist auch okay. Und deshalb macht er das nicht tagsüber, sondern da geht er nachts. Also Mut heißt nicht immer nur mega verrückte Sachen zu machen, sondern manchmal auch trotzdem ein bisschen nachzudenken und trotzdem auch das zu tun, was Gott will. Also ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ich lade euch da auch ein, einfach bei euch mal zu gucken, wo ihr euch halt diese Götzen aufgebaut habt. Sei es der Baal oder sei es der Aschera oder was auch immer. Das ist nicht immer unbedingt einfach, wenn man in solche Prozesse reingeht, aber ich kann es von mir nur sagen, dass sich's lohnt, wenn man anfängt, einfach mal zu gucken. Also wirklich mal mit offenen Augen mal bei sich selber zu suchen, wo sind deine eigenen Götzen. Und einfach mal anfängt, die umzuschmeißen, so wie Gideon das gemacht hat. Denn das wird sich irgendwie lohnen. Du hast quasi die Option, entweder davon zu träumen, deine Götzen umzuschmeißen, oder du hast die Option, Mut zu haben und deinen Traum wirklich Realität werden zu lassen. Und der Gideon ging los und hat die Götzen umgeschmissen und dann kam das ganze Volk da zu dem Papa und hat gesagt, hier, dein Sohn hat unsere Götzen umgeschmissen und gib den mal her und den du mir jetzt irgendwo aufhängen. Und da sagt der Vater, also da kriegt er quasi einen neuen Namen, das ist jetzt damals so üblich gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Da sagt nämlich der Vater, ähm, lass doch Baal einfach mal richten. Ihr wollt jetzt quasi jemanden richten, weil ihr denkt, dass euer Gott nichts tun kann. Und somit fordert der Vater auch die Leute heraus, Baal zu richten. Und die probieren das und Baal richtet Gideon nicht. Also Gideon hat eine ganze Menge Mut und wird dafür belohnt. Aber das ist im Grunde nur irgendwie der Anfang von der ganzen Geschichte. Also wir reden von 3 Kapiteln und Gideon erlebt Gott. Gideon erlebt, wie Gott verrückte Sachen macht, wie er Befreiung schenkt. Und eigentlich ist das so krass, dass das wirklich, da kann man nichts mehr dazu sagen. Und dann sagt Gideon, es muss aber irgendwie weitergehen, weil ihr habt ja da immer noch die Midianiter. Das heißt, die kommen wieder. Die nehmen wieder euer Brot. Und du könntest dort eigentlich mal losgehen und könntest die mal kaputt hauen. Und er sagt dann, naja, theoretisch könnte ich das schon machen, aber ich habe doch gar nichts. Und er sagt Gott zu ihm, na trommel doch einfach mal die Leute zusammen. Und dann steht so eigentlich ganz lapidar, aber aus meiner Sicht ist das trotzdem nochmal was ganz Elementares. Dann kommt der Geist Gottes auf Gideon und der bläst in das Horn und es kommen 32.000 kriegsfähige Leute. Ich habe mal so spaßenshalber verglichen, das ist ungefähr ein Sechstel von unserer heutigen Bundeswehr. Also da kann man vielleicht schon mal losziehen. Und er sammelt die zusammen und dann sagt Gott, naja, wenn du jetzt mit so einem großen Heer gegen die Midianiter rennst, dann hast du das aus deinem Ding getan. Wir reduzieren die ganze Zahl mal. Und dann sagt er, okay, Gideon, geh mal zu deinen Leuten und sag, alle, die Schiss haben, die können einfach gehen. Die gehen jetzt nach Hause. Plötzlich werden aus den 32.000 Mann, mit denen man wahrscheinlich eine Schlacht gut gewinnen könnte, werden nur noch 10.000. Vielleicht wird es dem Gideon da schon ein bisschen mulmig oder... Er vertraut aber darauf, dass Gott was tut und Gott tut was. Gott sagt nämlich, pass mal auf Gideon, ihr geht da mal runter zu dem Wasser und du schaust mal, wie jeder Kämpfer trinkt. Und dann gehen die dort runter und die Kämpfer trinken dort und dann sagt er, alle die sich hingekniet haben, die stellst du mal links und alle, die sich nicht hingekniet haben, die stellst du mal rechts. So, und dann standen auf der einen Seite 300 und auf der anderen Seite, ja, 9.700. Und dann sagt er, die sich hingekniet haben, die kannst du auch nach Hause schicken. Die taugen nicht. So, und dann rennst du mit 300 Leuten in den Krieg. Das ist eigentlich, ja, kann man sich nicht vorstellen. Also ich wäre wahrscheinlich umgekehrt. Und trotzdem hat Gideon den Mut und sagt, wenn Gott mit mir ist und Gott mir sagt, dass das gut ist, mit 300 Leuten dorthin zu ziehen, dann will ich das tun. Da lässt sich da noch 2 verrückte Zeichen von Gott auch geben und Gott schenkt die Zeichen. Also der sagt, ich lege jetzt mal hier ein bisschen Wolle hin und über Nacht soll die Wolle nass werden und der Boden ringsrum aber trocken. Das heißt, wenn es Tau geben würde, würde alles nass werden. Wenn es keinen Tau gibt, ist alles trocken. Und in dem ersten Bild wird die Wolle wirklich, wie Gideon das wollte, nass und der Boden war trocken. Und anstelle, dass er dann sagt, ich glaube, fordert er Gott nochmal raus und sagt, die nächste Nacht, da drehen wir den Spieß einfach mal um. Die Wolle muss trocken sein und der Boden muss nass sein. Also, er hat Mut, er hat aber auch manchmal, ja, das, was wir auch haben, einfach auch trotzdem noch die Feigheit. Und Gott nimmt auch das bei uns mit. Also wir können auch feige sein mit Gott und Gott wird uns trotzdem auch den Mut zugeben, weil es geht nicht darum, ob du Mut hast, sondern ob du Mut hast, auf Gott zu vertrauen. Vielleicht hat es was mit dem Warten von dem Vers, den ich am Anfang hatte. Hab einfach Mut, auf Gott ja zu hören und Gott einfach in dein Leben zu lassen und einfach auch die aussichtslosen Kämpfe wirklich zu führen. Auch wenn du nur mit 300 Mann in den Kampf ziehst. Und Gott testet Gideon trotzdem. Weil, wenn du jetzt 300 Mann hast und du rüstest die ordentlich aus, kannst du vielleicht trotzdem irgendwie ja was gewinnen. Und was macht Gott? Gott sagt, gib mal jedem eine Fackel und gib mal jedem einen Tontopf und ein Horn, wo sie reinblasen können. Und wenn man das so überlegt, naja, ist jetzt gerade so gut, da fehlt irgendwie das Schwert, da fehlt die Axt oder irgendwas, in heutiger Zeit vielleicht der Panzer oder so. Macht eigentlich keinen Sinn. Und Gott sagt, geh trotzdem, hab den Mut, mit mir zu gehen und ich will bei dir sein. Jetzt machen die das, jetzt packen die zusammen und nehmen das bisschen wenigen Krempel und ziehen dort runter und dort unten in dem Tal sind Zehntausende. Also es macht wirklich keinen Sinn. Und Gideon überlegt wieder und hat vielleicht wieder Schiss und sagt, Gott, Gideon, geh doch einfach mal runter und lausch mal. Und dann lauscht er dort unten und dann hört er, wie die sagen, da kommt einer von oben, der wird uns kaputt machen, das haben wir schon im Traum gesehen. Und Gideon rennt dort runter mit 300 Mann und fängt an, ja, die Fackeln aus den Tontöpfen zu ziehen und in die Hörner zu blasen und die rennen alle weg. Der Kampf war nicht nötig, weil die alle Schiss hatten und abgehauen sind. Aber das Wichtige war, dass Gott dabei war. Ich glaube, wenn Gott nicht dabei ist, dann geht der Kampf ganz anders aus. Und es ist eigentlich auch so das, was ich glaube ich heute so ja euch mitgeben will. Einfach, dass ihr sagt, ich will meinen Kampf mit Gott führen. Ich will mutig sein, ihm das Zepter zu geben. Ich will auch meine Sicherheiten abgeben und einfach schauen, was er damit tut. Ich will ihm meine Fehler geben. Ich will ihm ja meine Götzen geben. Und will ganz neu mit ihm anfangen. Was bei Gideon passiert, der hat die Option, König zu werden. Und er lehnt es ab. Der ist nicht stolz. Sondern der weiß, dass Gott ihm das gebracht hat. Und dann steht quasi am Ende so von den Versen zu Gideon, dass das Volk 40 Jahre lang in Gottes Segen lebt. Bis sie mal wieder abtrünnig werden. Und dann kommt wieder ein Richter. Also das ist quasi die Geschichte, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die zieht sich durch. Aber ich lade dich heute ein, für dich die Entscheidung zu treffen. Und es wäre doch auch cool, wenn du heute quasi entscheidest, dass du die nächsten 40 Jahre Gottes Segen abfängst. Genau. Amen.